Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 76. Folge von Fast and Curious. Heute sprechen wir im Catch-up über meinen Leaders Summit, Verenas Herbstferien und den aktuellen Stand der Elterngeldpetition. Im Deep Dive geht es um unsere Top-Tech-Tools, ohne die unser Arbeitsleben so nicht funktionieren würde. Bei Was bewegt uns beantworten wir wieder gegenseitig Fragen unseres Fast and Curious Kartenspiels. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche stelle ich eine Dokumentation über den Nahostkonflikt vor und das letzte Wort hat heute Verena. Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch Sage vorstellen und das ist ein global führender Anbieter für cloudbasierte HR-Software, der sich darauf spezialisiert hat, KMUs dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Und ich als Gründerin, aber viele von euch Geschäftsführer, Führungskräfte kennen das, kann das total nachempfinden, weil wir wollen natürlich unsere Mitarbeiter, wir wollen tolle Leute einstellen, wir wollen sie dann befähigen, einen super Job machen zu können. Und das alles braucht aber viel Bürokratie und viel administrativen Aufwand und Arbeit. Also zum Beispiel das ganze Bewerbermanagement, dass man sich ordentlich meldet, dass man weiß, wie viele Menschen sich auf welche Jobs beworben haben, wo die gerade in dem ganzen Bewerbungsprozess stehen. Dann das Thema Reisekosten mit unseren ganzen Mitarbeitern. Wir hatten gerade eine riesen Feedback-Cycle in unserem Unternehmen. Auch das muss nachgehalten werden. Die Daten müssen irgendwo hinterlegt werden, sodass ich da wieder darauf zugreifen kann. Also wir haben ganz, ganz viele HR-Herausforderungen, ja, die einfach so eine Führung eines Unternehmens mit sich bringen und da kann man sich Hilfe holen durch HR-Software.
Jetzt hat das Unternehmen eine neue Studie, HR-Trends, die Zukunft der Personalarbeit herausgebracht, für die sie über 1000 Personalverantwortliche in KMUs befragt haben. Und die Befragten haben mitgeteilt, was sie nachts wach hält, woran sie arbeiten, was für Technologien wie KI sie einsetzen und wie sie über die Zukunft von HR denken. Um da mal ein paar Insights mit euch zu teilen. 98% der Befragten macht ihre Arbeit Spaß, denn sie sind in den HR-Bereich gegangen, um etwas zu bewirken. Also das ist doch schon mal richtig schön. Allerdings hat die Studie auch ergeben, dass sich aktuell 87% der HR-Teams gestresst fühlen und 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von KI bei HR-Aufgaben ihnen in Zukunft viel Zeit ersparen wird. Das hilft also sicherlich auch dabei, dass sich die HR-Teams weniger gestresst fühlen. So, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und weitere Insights aus der Studie haben möchtet, dann ladet euch die Studie kostenfrei auf www.sage.de/HR und Sage wird geschrieben S-A-G-E, also auf sage.de/HR herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Shownotes.
Werbung Ende. Ketchup. Hello, Verena.
Hallo, Lia.
Du bist in deinen Herbstferien und ich bin hier richtig noch im Arbeitsmodus. Und
ist
komme,
lustig, oder? Wenn ich so
wirklich,
weit weg bin, dann ja. Denkt man so, ich bin wirklich ganz weit weg.
Ne? Ja, fühlt sich wirklich so an, hört sich auch so an. Und ich komme ja gerade aus einem wirklich Konferenzmarathon. Ich habe 3 Konferenzen hintereinander gemacht. Und die wahnsinnigste war natürlich unsere 10-Minuten-Konferenz, die letzten Donnerstag war. Und du warst auch zu Gast, weil du die Keynote gehalten hast.
Unglaublich war das. Ja, also ich habe selten einen Raum betreten und so viel Energie ist mir entgegengeschwappt wieder.
Das war wirklich so. Also ich bin immer noch sowohl beseelt als auch so ein bisschen sprachlos. Also weil einfach da so viel passiert ist und so viele Eindrücke kamen und das auch so... Jetzt wird diese Gründung plötzlich so real, weißt du? Ja, wir haben jetzt 8 Mitarbeiter. Du hast diese ganzen Teilnehmerinnen in einem Raum, nicht alle, so 200 von jetzt 800, aber trotzdem, die hast du da. Du hörst die Geschichten, du erlebst sie in echt. Das macht so einen großen Unterschied. Ja, und für mich war das auf jeden Fall ein Riesen-Highlight. Wir hatten einfach eine Wahnsinnsenergie und dann haben wir auch noch ganz viel gelernt. Als du weg warst, habe ich so ein Rollenspiel gemacht. Und zwar hatte ich eine schöne Perücke auf und eine Brille und wurde von Hans 6-mal hintereinander gekündigt. Also ich war in den verschiedensten Kündigungstypen drin und habe so die hysterische gemacht, die schockierte, die gefasste, die unterschiedlichen Kündigungen und hab mich 6-mal hintereinander mit Perücke kündigen lassen, um sozusagen zu zeigen, wie man das eigentlich macht, weil es ja eine der schwierigsten Führungsaufgaben für uns alle ist. Keiner kündigt gerne, absolut nicht und trotzdem gehört es einfach dazu. Und das war auf jeden Fall richtig, richtig stark. Dann hat Nora viel gemacht über so dieses, ich will alles richtig machen, diesen Glaubenssatz. Und was da eigentlich drin steckt, in dem ich will alles richtig falsch machen. Und dann zum Schluss haben wir aufgehört mit ganz vielen anderen Sachen, noch mit Frank Dobheide über, wie finde ich eigentlich meine eigene Vision. Und das fand ich auch so schön, weil wir haben über Vision gesprochen, ohne Vision. Also wir haben Augenklappen verteilt, Augenbinden. Und das heißt, alle hatten Augenbinden auf und haben quasi die Vision gespürt, die Sinnhaftigkeit mit den Sinnen, anstatt sie sich auszudenken und irgendwo hinzugucken. Also das war auch nochmal ganz anders. Und dann haben wir so viele Sachen announced. Ich muss das jetzt auch kurz erzählen, weil es einfach so exciting war. Ich sag unsere Top 2 Sachen noch oder 3. Das eine ist, wir haben eine weitere Geschäftsführerin announced. Die Helly. Helly Meyer.
Jetzt seid ihr 3 Geschäftsführerin.
Genau. Und Helly und Lia machen das hauptsächlich operativ. Und ich mache ja sehr stark visionär strategisch und sozusagen Außenminister. Das war Wahnsinn. Dann haben wir, Verena, die Firma, die wir kennengelernt haben in Estland, KOOS, K-O-O-S, von dem Tavi.
Wo jeder am Unternehmen beteiligt sein kann.
Genau, das haben wir eingeführt. Das heißt, alle Teilnehmerinnen oder Absolventinnen von uns bekommen jetzt einen Share, einen Anteil unserer Firma über KOOS. Und dann sehen sie das da online alles. Und das mussten wir alles vorher checken lassen, weil es hat noch nie eine deutsche Firma gemacht. Mit Anwälten, ob das hier überhaupt geht und so. Aber das sind quasi WESOP-Verträge, die jetzt so aufgeteilt sind, dass alle von denen jetzt einen kleinen Mini-WESOP-Anteil haben.
Also du hast jetzt so einen virtuellen Anteil an 10 More In.
Genau.
Und wenn ihr irgendwann für Milliarden in die USA verkauft werdet, dann sind die alle Millionärin.
Ja, so weit ist es nicht, weil dazu sind es zu viele. Es sind ja 800 und es werden noch viel, viel mehr. Also das heißt,
es werden eher mehr.
Ja, ich glaube nicht, dass da Millionen rauskommen. Also ich glaube, man wird damit nicht reich, aber es wird ein... Es ist symbolisch auch. Genau, wahnsinnig.
Dass man das Gefühl hat, je größer das wird, desto mehr bin ich daran beteiligt.
Genau, ich bin daran beteiligt. Und jetzt ist der Anteil 50 Euro wert. Also wir haben jeder Absolventin einen Anteil von 50 Euro geschenkt. Und mal gucken, wo wir den hinsteigern können.
Mal gucken.
Ja. Aber
ich finde es großartig.
Das war richtig toll. Und dann das Letzte dazu, was auch ganz schön war, ist, wir haben 10 More In nochmal so ein bisschen neu definiert und gesagt, das ist nicht mehr nur eine Akademie, sondern das ist eine Plattform, die dich dein ganzes berufliches Leben begleitet. Und dazu gehört die Akademie mit einem Programm jedes Jahr. Und dazu gehört ein Netzwerk. Und da gibt es quasi Untergruppen drin für alle CEOs, alle die über 500 Mitarbeiter führen, alle die noch 25 führen, alle die 250 führen, alle die in Deep Tech sind und so weiter. Und da gibt es dann so Local Leads mit auch Netzwerkveranstaltungen dort vor Ort, wo wirklich die Frauen leben. Und das soll in der Tat einfach so sein, dass, also mein Wunsch ist es, dass wir in 10, 20 Jahren mindestens 3 der CEOs dieser DAX-Unternehmen, die wir in Deutschland haben, kennen und selber in unserem Netzwerk haben.
Und selber großgezogen hat. Ja, ich finde es super.
Das ist die Vision. Also
nein, ich finde es super und ich glaube, das wird euch gelingen. Denn als ich da war, da dachte ich so, diese Energie im Raum, die jetzt nicht einfach nur da ist, weil man zusammen ist und weil man sagt, oh, ist das toll, man
jetzt
lernt
freut
sich mal
euch
kennen.
Mal alle, klatscht
nee,
mal alle.
Sondern ich hatte das Gefühl, diese Energie, was lernen zu wollen und über sich hinauswachsen zu wollen, die hat mich sehr beeindruckt. Dass es mal nicht dieses Narrativ ist, Frauen wagen sich nicht genug raus und Frauen trauen sich nicht genug zu, sondern in dem Fall saßen da 200 Frauen, die wollten über sich hinauswachsen. Und das,
total.
Macht sehr viel Mut.
Und meine Eltern waren ja auch da und meine Mutter hat da so ein schönes Bild für gefunden. Die meinte, also ich habe das Gefühl, ich komme hier rein und alle haken mich unter. Ja. Also es ist ein wahnsinniges Miteinander und Miteinander lernen. Und es ist ein Unterhaken und das ist echt und das ist halt einfach super schön. Also es war richtig toll. Und ich danke dir sehr, dass du da warst und so einen großartigen Auftakt hingelegt hast. Weil es war so schön, du hast ja beschrieben, lass uns nicht versuchen, auf dem Spielfeld, was wir ewig schon kennen, in den Wettbewerb zu gehen und uns anzupassen und zu adaptieren, dass wir da hinpassen, sondern das Spielfeld ist veraltet und wir merken alle, dass wir in einer anderen Welt leben und wir ein neues Spielfeld definieren müssen, auch für Führung, auch für Wirtschaft. und lass uns das mitkreieren. Und das hat echt viel gemacht, weil das so, ja, dann uns den ganzen Tag begleitet hat auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, ich habe selten eine Keynote gehabt, wo das, was ich gesagt habe, so sehr zu meinem Gemütszustand gepasst hat. denn das eine war, lass uns das Spielfeld verändern, und das andere war, über die Kraft, neue Wege zu gehen. Und an dem Tag habe ich mich wahrscheinlich so kraftlos gefühlt wie seit Monaten nicht mehr. Denn ich war richtig krank. Ja. Also eigentlich so, dass man sich da ins Bett legt. Aber ich habe einfach gedacht, nee, das hältst jetzt auch noch durch. Du hast jetzt auch so viele andere Sachen geschafft. Jetzt legst du dich nicht vor Leas Konferenz ins Bett. Also ich war richtig angeschlagen. Und ich war aber vor allen Dingen auch emotional, psychisch angeschlagen, weil das Elterngeld ja nochmal die zweite Welle genommen hat nach Juli, was ich ja hier schon mal in epischer Breite beschrieben habe, was das damals mit mir gemacht hat, war jetzt nochmal die Riesenwelle, dass die FDP einen neuen Vorschlag gemacht hatte, der ziemlich unerwartet kam. Also es war ja gar nicht auf der Agenda, dass die jetzt noch mit dem Vorschlag um die Ecke biegen, sondern ich dachte eigentlich, jetzt setzen sich die drei Regierungsparteien zusammen und finden einen Kompromiss. Und dieser Vorschlag, jetzt ohne da in die Details gehen zu wollen, der hat dazu geführt, dass es aussah oder ausgespielt wurde aus, jetzt haben die Besserverdienenden gekriegt, was sie wollten, und jetzt wird es denen mit weniger Einkommen weggenommen. Und das wurde sozusagen nicht nur mir, sondern allen, die diese Petition unterschrieben haben, angehängt aus, siehste, das war doch eigentlich euer Plan.
Und das war das Gegenteil von dem Plan. Und das ist so schrecklich, wie dann so ein unfassbar, also ich finde den Vorschlag völlig absurd. Vor allen Dingen ist er rhetorisch so schlecht, wie dann das ganze Narrativ dreht, was einfach überhaupt nicht so gemeint war. Ja, nur weil jemand anders jetzt die FDP, mit der hast du nichts zu tun, einen Vorschlag macht. Also das finde ich,
Das war dann einfach erstmal wieder das richtig stellen und gleichzeitig aber denken, wirklich, also ich meine, die kennen mich da draußen nicht alle, die mich da angreifen, aber jeder konnte sich die Petitionsanhörung anhören und da gab es nicht einen einzigen Satz, der in diese Richtung ging. Und insofern war das wirklich so ein Tag, wo ich dachte, wow, jetzt nochmal wirklich alles an Kraft sammeln, was ich habe. Und so stand ich da halt auch auf der Bühne. Ich habe über Verletzlichkeit gesprochen und darüber, dass man manchmal, wenn man sehr stark wirkt, den Menschen suggeriert, sie könnten besonders doll auf einen draufhauen, weil man das Gefühl hat, die kann das ab, die hält das aus. Und an dem Tag habe ich so gemerkt, Verletzlichkeit zeigen ist einfach eine Riesenstärke, weil dann merken die Menschen, oh, das trifft sie ja doch. Und hauen dann sicherlich weiter drauf, aber man hat irgendwie sich einmal gezeigt und gesagt, das macht gerade was mit mir und das ist mir nicht egal. So, und insofern war ich aber trotzdem erleichtert, als ich die Keynote geschafft hatte, denn es hätte auch sein können, dass ich da in Tränen ausbreche.
Ja, du warst vorher auch schon so, werden dich halten. Weißt du, das kann
nein,
sich
die
hier
haben
einbringen.
Nein, die haben mich da durchgetragen und mit Standing Ovations am Ende, die jetzt gar nicht, glaube ich, so sehr dem galten, was ich gesagt habe, sondern weil sie einfach gespürt haben, ich brauche gerade so ein bisschen extra Kraft.
Also, beides. Du hast natürlich auch wundervoll geredet, muss man auch sagen.
Nein, also das war ganz besonders, und vielleicht um Elterngeld abzuschließen, also da sind jetzt in diesem Moment die entscheidenden Verhandlungen zwischen den haushaltspolitischen Sprechern von Grünen, SPD und FDP. Mhm. Und das läuft jetzt eben alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab. Also da tut sich jetzt gerade wahnsinnig viel, jetzt nicht im Sinne von beim Elterngeld, sondern in diesen ganzen Diskussionen. Und in den nächsten 7 bis 10 Tagen werden diese Einzelpläne, die dann in der Gesamtheit den Haushaltsplan ergeben, jetzt alle finalisiert. So, und wir können jetzt hier draußen nur noch Daumen drücken, dass wir genug Ideen, konkrete Lösungsvorschläge aufs Spielfeld gefunkt haben, damit da jetzt ein Kompromiss zustande kommt, der eben nicht zur vollständigen Streichung dieses Elterngeldes führt.
Also und sag mal jetzt so mal dein ganz subjektiver Eindruck und deine komplett subjektive Einschätzung. Wie viel Chance siehst du, dass das nochmal angefasst wird?
Also es ist eine Blackbox. Ich habe da auch noch keinerlei Informationen, wo ich jetzt sagen kann, die nehme ich und die weiß ich jetzt schon und deswegen kann ich jetzt hier schon irgendwas sagen. Aber mein subjektiver Eindruck, weil ich ja mit so vielen Haushalts-MdBs und MdBs generell und allen möglichen gesprochen habe, ist, die haben verstanden, dass da von außen ganz viel Gegenwehr kam und viel mehr, als sie sich gedacht haben. Und sie haben auch verstanden, dass das jetzt nicht einfach nur laut um jeden Preis war, sondern dass das auch Hand und Fuß hatte, dass wir da eigentlich vielleicht gerade einen Fehler machen, gleichstellungsmäßig da in dieses Elterngeld so rein zu regieren. Und dass es vielleicht andere Sachen gibt, die man viel besser anpassen könnte, die gar nicht irgendwie Richtung Gleichstellung oder gegen Gleichstellung gehen würden. Also mein Gefühl in den Gesprächen war sehr viel Konstruktivität, sehr viel Wille, sich das nochmal anzusehen. So, und jetzt hoffe ich einfach, dass es nicht an politischen Egos scheitert aus, die haben den Vorschlag gemacht, die haben den Vorschlag gemacht, wir sprechen nicht mehr miteinander, wir finden uns doof, sondern dass man sagt, komm, im Sinne der Sache setzen wir uns jetzt an einen Tisch. Also mein Bauchgefühl ist 30% Chance, dass wir was verändern können. So.
Das ist ja trotzdem nicht viel. Meine Güte. Das heißt, es kann sein, dass wir so viel Wirbel gemacht haben, dass du da dir die letzten Monate die Nächte um die Ohren gehauen hast, ihr da im Petitionsausschuss wart und da nichts rauskommt. Das
kann sein, aber das habe ich immer gesagt, Lea, das ist ein Kampf, von dem du nicht weißt, ob sich die Energie gelohnt hat und trotzdem war er richtig. Trotzdem war es richtig zu differenzieren. Es geht hier nicht um abstrakte Reiche, es geht hier um Paare, die den Aufstieg in Deutschland gerade schaffen. Wahrscheinlich war in diesem Fall dann fast der Weg das Ziel, selbst wenn wir das Ziel nicht erreichen. Und deswegen gucke ich da jetzt nicht drauf und denke, was für eine Energieverschwendung. Mhm. Aber ich bin platt.
Ja, was für ein Energieinvestment. Nicht Verschwendung, aber da hast du richtig investiert.
Und ich sitze jetzt hier gerade in den Bergen und habe nur meine beiden Großen dabei, die beiden großen Jungs. Wir haben mal geteilt.
Jetzt auf.
Genau, wir haben aufgeteilt. Die Kleinen sind bei Philipp in Berlin, die Großen sind hier bei mir. Das ist schon besonders, weil du richtig beim Abendessenstisch so erwachsene Gespräche führst und nicht so eine kleine Sechsjährige immer reinfunkt. Und ich lade richtig auf. Also ich habe mir jetzt hier jeden Morgen mich in die Yoga-Klasse eingebucht, die es hier gibt, war heute Morgen schon da und habe gemerkt, wie verkürzt und wie wirr im Kopf ich bin. Mhm. Und habe mit den Jungs den Deal gemacht, wir tun morgens die Handys in safe vorm Frühstück und holen sie abends um 18 Uhr wieder raus. Und während des Tages sind wir einfach...
Und das machen die mit?
Also sie haben, also der Kleine hat gesagt, okay Mami, wenn du es auch machst, und der Große hat gegengepusht und gesagt, darf ich einmal mittags gucken? Und dann habe ich gesagt, du, wenn du das Gefühl hast, du musst mittags einmal gucken, dann können wir darüber nochmal reden, aber wir versuchen es erstmal. Und bisher, also Tag 2, aber selbst an Tag 2 hat es schon richtig was verändert. Weil
schön.
Du bist einfach da. Jetzt liegen die gerade in diesem Moment auf Liegestühlen und lesen ein Buch. Und ich weiß, dass dieser Podcast oder diese Aufnahme gerade nicht dazu führt, dass sie irgendwie wieder in irgendwelchen anderen Welten unterwegs sind.
Schön.
Also ja, ich habe das Gefühl, wenn ich in 2 Wochen wieder in Berlin bin, also wir sind jetzt eine Woche hier zu dritt und dann nochmal eine Woche alle zusammen, dann sind die Batterien wieder voll. Und dann, egal was da rauskommt beim Elterngeld und wie es weitergeht, habe ich wieder Kraft.
Deep Dive.
Ja, heute sprechen wir im Deep Dive über unsere Top-Tech-Tools, ohne die unser Arbeitsleben nicht so richtig funktionieren würde. Und ich freue mich sehr auf diese Folge oder diesen Deep Dive, Lea, weil wir hatten es ja schon mal so ein bisschen ähnlich in einer der ersten Folgen. Ich weiß gar nicht, wie wir es damals genannt hatten.
Selbstorganisation.
Mhm. Und die ist ja durch die Decke gegangen, die Folge. Und jetzt werden wir hier nicht alles nochmal wiederholen, was wir da schon gesagt haben. Aber seitdem sind ja nun auch 1,5 Jahre ins Land gegangen. Mhm. Und die Art und Weise, wie man Tools nutzt, verändert sich ja auch über die Zeit. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf, was so deine Top Empfehlungen heute sind. Und vielleicht wie immer mal zum Anfang ein paar Fakten. Laut dem Digital Employee Experience Report 2022 sagen 47% der deutschen MitarbeiterInnen, dass sie von den digitalen Tools, die ihr Unternehmen bereitstellt, frustriert sind.
Wow.
Und das führt dazu, dass gut ein Viertel aktuell auf dem Weg ist, seinen Arbeitgeber zu wechseln, weil es an geeigneter Technologie fehlt.
Meine Güte.
Also das ist ja Wasser auf meine Mühlen, ja?
Obwohl,
also,
ehrlicherweise kann ich es verstehen. Mich würde das auch wahnsinnig machen, wenn ich
ganze
mit so
Zeit
alten...
Schrecklich.
Und dann hängen die immer... Und dann, du hast einfach keinen Arbeitsfluss dann.
Nein, es kostet viel Zeit und du hackst da irgendwas rein und dann wird es dir aber schlecht angezeigt und unterstützt dich gar nicht, sondern macht nur Arbeit. Ja. Und deswegen sagen 60% der befragten Mitarbeiter, dass sie produktiver wären, wenn ihnen bessere Technologien zur Verfügung stünden. 60%.
Wow.
Und sogar 33% investieren ihr privates Geld für bessere Technik am Arbeitsplatz, um Aufgaben produktiver zu erledigen. So, und da wollen wir rein in die Kerbe. Was ist bessere Technik am Arbeitsplatz? Welche ist vielleicht auch kostenlos, dass man nicht sein privates Geld investieren muss und trotzdem besser wird? Und wir haben das jetzt mal heute so ein bisschen geclustert, ja, nach Projektmanagement, Kreativität und Zusammenarbeit, Admin, also Buchhaltung, Finanzen und Social Media, damit ihr hier nicht völlig den Überblick verliert. Und trotzdem ist das sicherlich eine Folge, wo die ein oder der andere mal anhält und sich Notizen macht. Und vielleicht mal rein in die erste Rubrik Projektmanagement Lea. Was ist so das Tool, wo du sagst, ohne das funktioniert mein Projektmanagement in meinem Leben nicht?
Also, was ist das Tool? Ich habe zwei. Das eine Tool ist, was ich nutze mit all denen, mit denen ich so arbeite, jetzt mit Lisa, mit Rosa, mit so allen, die mit mir direkt arbeiten, nicht bei TenMoreIn, ja. Und das ist Trello. Also Trello ist mein Hauptprojektmanagement-Tool. Und was ich daran mag, ist, du stellst ja gleich einen Wettbewerber vor, beziehungsweise die beiden gehören auch zur selben Firma. Aber was ich daran so mag, ist, es ist unfassbar visuell. Trello hat Listen, hat Tickets, die kannst du verschieben. Die Labels haben gute Farben, das mag ich. Die haben so Pastellfarben. Du kannst da Sticker dazu machen, du kannst Emojis reinpacken. Du kannst Sachen archivieren, Leute dazu einladen. Du kannst Deadlines reinpacken, du kannst Checklisten bauen. Ich habe da alle meine Google Docs dann auch verlinkt. Also es ist erstmal ein Tool, was für mich unfassbar intuitiv funktioniert. Ja. Und dann fange ich immer an bei meinen Projektmanagement-Aufgaben und Tools, dass ich die erste Liste ist bei mir Prioritäten 2023 steht da. Und dann steht da wirklich in Reihenfolge, also richtig so eine Hackordnung, was sind meine Prioritäten. Sodass jedes Mal, wenn ich ins Trello gehe, ich mir als erstes meine Prioritäten angucke und danach die Tickets abarbeite. Sodass ich die Tickets abarbeite nach den Prioritäten, wünschenswerterweise. Manchmal kommen natürlich einfach Urgent-Sachen dazu. Und dann habe ich eine To-Do-Liste und die einzelnen Mitarbeiter haben eine To-Do-Liste. Und dann gibt es zum Beispiel auch so eine Medienliste, wo ich weiß, jetzt muss ich noch einen Buchbeitrag machen. Ich mache noch einen LinkedIn-Report. Dann mache ich noch so eine Aktion Buchpatenschaft und so weiter. Das steht dann da alles drin. Meine Veranstaltungen stehen da drin. Und zwar alle nach Datum quasi chronologisch, dass ich weiß, wann was passiert. Dann gibt es eine Weekly-Done-Liste, wo steht Weekly Done Proud and Happy. Dass wir das darüber schieben und
da,
auch
da unterscheiden wir uns total, das kann ich gleich erzählen.
Ja, und auch wissen, was wir gemacht haben in der Woche und dann auch stolz drauf sind und denken, yay, was ein Win. Und die archiviere ich dann immer zum Schluss der Woche, aber wir sehen in jeder Woche, welche Tickets wir geschafft haben und so. Mhm. Und dann habe ich da drin auch noch ganz viele so Backup-Listen. Also das heißt, alle Links zu zum Beispiel unseren Skripten hier für einen Podcast oder zu meinen TenMoreIn-Seiten oder so. Diese ganzen Links sind auch in einzelnen Tickets. Aus dieser Ansicht kann ich überall rein. Da sind meine Podcast-Skripte drin, da sind meine TenMoreIn-Skripte drin, da sind meine KKA-Sachen drin. Überall klicke ich irgendwo drauf und dann führt es zu einem Google Drive-Ordner oder einem Google Drive-Doc oder einer Excel-Tabelle. Und das heißt, das eine ist wirklich, das ist mein Dashboard-Überblick. Und dann muss ich noch das andere sagen, und das ist Notion. Notion, würde ich sagen, ist noch kollaborativer. Es ist noch mehr darauf ausgelegt, mit Teams zu arbeiten. Und ist ein bisschen vielleicht wie Asana. Du kannst es in Listen organisieren, aber auch in Spalten, also in sozusagen horizontalen und vertikalen Listen. Du kannst dir auch anzeigen lassen, so ein Gantt-Chart, wann hast du welche Projekte in der Zeit, im Zeithorizont, wann kommt was, wann hört was auf. Und ich würde sagen, Notion ist auf jeden Fall unsere eine Wahrheit bei TenMoreIn. Das heißt, bei TenMoreIn nutzen wir kein Trello, sondern da nutzen wir Notion, weil es noch ein bisschen besser für größere Teams, größere Firmen, komplexere Projekte, mit vielen Freelancern auch und so funktioniert. Da hast du verschiedenste Boards dann für meinetwegen unsere Produktion oder unsere Fotoshoots oder unser Dreier-Leadership-Meeting oder so. Ja, und das sind aber erstmal die beiden großen Wahrheiten für diese beiden Bereiche.
Also wie du Trello gerade beschrieben hast, da habe ich so gedacht, ach, vielleicht setze ich mir das auch mal so auf. Weil das, was ich besonders daran mochte, was du gerade gesagt hast, ist, dass so die eine Tür zu allem ist. Ja. Also, dass man da einfach auf einen Blick seine ganzen Shortcuts zu alles, egal welche Banking-Apps und was weiß ich, ja, was man alles nutzt, kann man da alles drin haben. Mhm. Genau, ich bin ja großer Asana-Fan. Mhm. Und ich glaube auch, dass es gar nicht unbedingt so ist, das ist besser als das, sondern es ist einfach auch, was man gewohnt ist. Ja? Und ich finde es schon lustig, Trello ist eher ein visuelles Projektmanagement-Tool, Asana ist eher ein etwas rationaleres. So, und deswegen auch wieder lustig, dass wir uns das so genau ausgesucht haben, weil als du gerade meintest, da kann ich so Emojis dran machen, dachte ich so, nein. Also es muss so clean wie möglich aussehen. Oder auch dieses die Aufgaben feiern, die wir diese Woche erledigt haben. Ich finde am schönsten in der Asana ich finde am schönsten an der Asana-Liste, dass du nur die Unerledigten anzeigen kannst.
Oh Gott, Verena, ja, du kasteist dich aber auch richtig.
Ja. Also ich finde es ganz schlimm, wenn da die Abgearbeiteten stehen. Das mache ich ganz wuschig, weil ich so denke, von denen habe ich jetzt nichts mehr. Die sind ja schon durch.
Da kannst du dich drüber freuen, da hast du ganz viel, da kannst du stolz sein.
Ich freue mich dann eher, dass es einfach in Summe weniger wird. Aber
das wird genau, bei dir ja nie.
Wie nutze ich Asana? Also es gibt erstens die Möglichkeit, sich seine Listen in Listenform oder auch in so Boardform anzuzeigen, wie bei Trello. Genau. Das ist ein bisschen visueller. Ja. Da mag ich tatsächlich auch die Boardform lieber.
Ich auch.
Weil wenn man dann auf erledigt drückt, dann geht auch gleich so ein ganzer Block weg und nicht nur so ein kleiner Listenpunkt. Mhm. Also das finde ich schon schön. Und wie nutze ich das? Das habe ich ja schon oft erzählt, aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Für jedes Projekt, was ich habe, habe ich eine Spalte. Also Startup-Verband, FC Victoria, Fast and Curious, digitale Bildung für alle und wie sie alle heißen. Mhm. Und dann sind da drunter die To-Dos und in der Anordnung wichtig und dringlich ist oben und dann wird es halt immer unwichtiger und undringlicher, sodass ich weiß, wenn ich oben gucke, dann ist das auch das Relevanteste. Und da gehe ich wahrscheinlich so einmal alle zwei Wochen durch diese Spalten durch, um das wieder in eine richtige Reihenfolge zu bringen. Und dann habe ich jeden Tag eine Spalte, wo steht To-Dos heute. Mhm. Und die sind wichtig und dringend. Und da ziehe ich aus allen Spalten dieser ganzen Projekte in diese erste Spalte die Sachen, die für diesen Tag einfach gemacht werden müssen. Wo der Tag im Idealfall nicht zu Ende gehen darf und ich habe das schon wieder nicht angefangen. Mhm. Und das ist insofern ein ganz guter Trick, weil du dann natürlich auch Sachen reinziehst, die keinen Spaß machen, die jetzt aber einfach dran sind und die nicht immer wieder in den Listen hinten versteckst, kann ich ja irgendwann mal machen. Ja. So, also das heißt, das ist
so ist es bei mir ein bisschen mehr. Ich habe ein paar, die ich immer wieder verstecke.
Die du immer wieder wegschiebst. Und dann habe ich so eine schöne Spalte und die heißt Zukunftsträume. Die ist ganz hinten. Mhm. Und da tue ich so Sachen drauf wie, ach, Philipp und ich haben mal überlegt, wenn wir irgendwann mal keine schulpflichtigen Kinder mehr haben, dann wollen wir 12 Monate lang in 12 verschiedenen Städten jeweils einen Monat leben und dann da aber richtig in die Stadt eintauchen. Und dann haben wir schon aufgeschrieben, welche Städte das wären. Und solche Sachen sind auf Zukunftsträume. Die werden wahrscheinlich nie abgearbeitet. Ja, ist wahrscheinlich, wenn du willst, wie so eine Bucketlist.
Aber du hast das Gefühl, du hast es irgendwo festgehalten. Dass es,
genau,
dass
ich habe es irgendwie festgehalten. Und, genau, und es macht mir Freude, wenn ich irgendwie denke, boah, sind das schon wieder alles nervige To-Dos, gucke ich auf die letzte Spalte und denke, ach so, dafür mache ich das ja alles. Also das ist Asana. Und was ich dann noch sehr stark nutze, ist Slack. Das nutzen wir zum Beispiel sehr intensiv beim FC Victoria. Und da ist es halt einfach toll, weil wir sind ja 180 Investoren und Investorinnen. Die haben wir alle in Slack eingeladen und haben dann für die Channels gemacht, aus wenn wir ein Heimspiel haben oder ein Auswärtsspiel, wird da dokumentiert, wie steht's denn? Wenn wir ein Treffen haben, sind da alle Informationen. Wenn irgendein spannender Artikel zu Frauenfußball rauskommt, teilen wir den da, damit dann nicht das verloren geht. Man kann es auch asynchron angucken. Man muss nicht in der Minute reagieren. Total. Das ist nicht wichtig und dringend, sondern es ist einfach, wenn ich da mal reingehe, dann kann ich mir angucken, was da alles so passiert ist. Und wir nutzen es eben auch unter uns Gründerinnen. Haben wir einen Channel Gründerin und dann haben wir einen Channel für Finanzen und was weiß ich. Und da weiß man einfach wie bei euch Notion, das ist so der eine Ort der Wahrheit, da ist alles.
Ja, das stimmt, obwohl Notion, würde ich sagen, ist eher ein Wettbewerber dann zu Asana und zu Trello. Okay. Slack ist bei uns, wir nutzen Slack ganz krass, weil wir sind ja ein Remote-First-Team. Das heißt, unsere komplette Kommunikation und Abstimmungen laufen über Slack. Alles ja. Wichtige ist per Mail, alle Projekte sind in Notion und dann jegliche Abstimmung. Und wir haben genauso, genau wie du es gerade beschrieben hast, dann haben wir dann Marketing-Chat, dann haben wir dann einen Chat von Customer Quotes, wo wir sehen, was die Kunden gesagt haben. Dann haben wir Inspiration, dann haben wir das Leadership und so weiter. Wir hatten das früher alles auf WhatsApp. Also ich bin mega froh, dass wir es bei Slack haben, da kannst du viel besser suchen, die Sachen bleiben langfristig. Ja. Du kannst auch eine Google-Extension da anbinden, dann siehst du gleich schon das Google-Sheet da drin und kannst dann da drin arbeiten. Also du hast ganz viele Extensions bei Slack, was ich liebe, da kannst du alles Mögliche anbinden. Das geht alles bei WhatsApp nicht. Wir haben trotzdem noch einen WhatsApp-Kanal für unser Team, was ich auch schön finde. Und zwar genau für solche Konferenzen, wo wir jetzt waren, dass du einfach, oder so, wenn du mal irgendwo bist und du willst ein witziges Bild, genau, Emotionen teilen. Also wirklich sowas, was nicht so 100% Arbeitskontext ist. Oder alle sind halt unterwegs und sind gerade nicht am Rechner und auf Slack und auch nicht am Handy auf Slack, sondern sind halt einfach auf WhatsApp immer noch erreichbar für ihre Freunde. Und dann teilen wir da kurz bei der Konferenz so und so viele Leute sind jetzt schon da, können wir schon anfangen, keine Ahnung. Das finde ich auch irgendwie so ein bisschen, man darf auch nicht, finde ich, zu rigide werden mit diesen Tools.
Nee.
Also es braucht die eine Wahrheit und man will nicht 1000 Tools angucken müssen, aber ich finde es schon schön, dass man auch noch so ein WhatsApp zum Beispiel nutzen kann für diese privateren Momente. Ich wollte noch eine Sache sagen bei Notion, die ich echt mag, und zwar gibt es da auch so ein Wiki, also du hast so ein Wikipedia und ich finde, das geht ganz viel verloren in Unternehmen, dass dieses Wissen haust immer quasi mit den Mitarbeitern und dann gehen welche und dann ist es weg und keiner protokolliert so richtig und das macht ja auch keinen richtigen Spaß, so zu protokollieren.
Nee, macht gar keinen Spaß.
Aber bei Notion, dadurch, dass du dann dir da Workflows irgendwie aufschreiben musst, kannst du das dann auch gleich in dem Wiki machen und da haben wir dann auch so ein paar Links hier, das ist unsere Quelle für unser Brand CI Book und so weiter und das ist irgendwie ganz schön an dem Tool.
Ja. Nee, das ist super. Also vielleicht so viel mal zu Projektmanagement. Und dann ist das ja jetzt mit WhatsApp und Slack auch schon Zusammenarbeit und Kollaboration gewesen. Deswegen vielleicht da mal weitergemacht. Was gibt's da für Tools, die ich nutze? Also ich würde sagen, vor allen Dingen für, also gar nicht Kreativität, sondern eher kreieren, würde ich sagen, erschaffen, gestalten. Da nutze ich ganz viel, vor allen Dingen mit Constanze zusammen, auch für den Book Club Figma. Und da gibt es ja auch Canva, da kannst du ja gleich mal sagen, was ist Canva versus Figma. Ich glaube, es ist so ein bisschen, würde ich sagen, Beginner versus Profi. Also Canva nutze ich auch im Sinne von, ich möchte mal schnell ein schönes Bild für Social Media erstellen oder irgendein Zitat auf ein schönes Bild so tun, dass es eben nicht so ganz selbstgemacht aussieht. Und bei Figma, da hat sich Constanze richtig tief eingearbeitet, da kannst du halt auch so richtig interaktive Prototypen machen. Wir haben ja auch schon ganz oft, wenn wir mit Silberpuls gearbeitet haben, Lea, die machen ja viel, die Agentur in Figma, dass die dann irgendwie so verschiedene Logo-Designs zeigen und man kann sich da wie so eine Präsentation durchklicken und dann kann man kommentieren und sagen, ich finde Version 1c sehr schön. Aber was ich an Figma, aber auch an Canva, wahrscheinlich verschwimmt das auch ein bisschen, so toll finde, ist, früher hatte man das Gefühl, man braucht eigentlich eine Agentur, wenn man auf Social Media oder auf seiner Website oder so die Sachen gut aussehen lassen möchte, weil das eben nicht geht, dass dir irgendwie da in Word oder PowerPoint zusammenschiebst. Und jetzt, muss man sagen, hat das ja einen riesen Hebel bekommen, was du einfach selber an Designs erarbeiten kannst.
Total. Und ich finde, das ist genau, wie du es gerade beschrieben hast. Also Canva ist ein super Start, weil ich finde, in Figma, das ist schon unfassbar professionell. Und da hast du so viele Ebenen und so viele Möglichkeiten.
Das ist fast schon wie Photoshop.
Genau, und dann weißt du gar nicht mehr, wo lade ich denn das Ding jetzt eigentlich runter, weil du den Button gar nicht mehr findest, weil das so extensive ist. Und Canva ist da viel nutzerfreundlicher und viel einfacher. Also ich muss sagen, ich mag das eigentlich ganz gerne, aber alle Designagenturen, mit denen ich gerade arbeite, arbeiten mit Figma, weil sie natürlich ihre Arbeit wirklich darin machen können und sie können es dann den Kunden wie uns zeigen und wir können auch ein bisschen zusammenarbeiten. Und bei Canva ist es eher für dich alleine, finde ich. Aber Canva finde ich cool, weil du hast auch eine kostenlose Version, mit der du als Einzelperson alles machen kannst. Und das finde ich immer irgendwie ganz nett, da kann man super gut starten.
Lass mich noch ganz kurz zu Canva sagen, da gibt es so eine Bibliothek, weil du eben das Wiki bei Notion erwähnt hast. Da gibt es so eine umfangreiche Bibliothek mit lizenzfreien Bildern, Symbolen, Illustrationen, Schriftarten.
Ja, ja,
und das finde ich cool, weil du denkst ja manchmal, oh, jetzt bei der Elterngeldpetition, wir brauchen irgendwie einen Hintergrund, der irgendwie seriös aussieht wie der Bundestag. Und dann brauchen wir aber eine Schrift, die gut erkennbar ist und so. Und dann weißt du ja immer nicht, darf ich die jetzt benutzen oder verletze ich da irgendwelche Rechte oder so. Also das finde ich auch noch richtig cool an Canva, dass du da auf so eine große Bibliothek zugreifst.
Vor allen Dingen sind diese Bilder auch modern. Weißt du, wenn ich in PowerPoint Slides mache und dann guckst du da in die Grafiken, das ist ja wie in den 90ern, dass du so komische Karikaturen hast, die dir da angezeigt werden, anstatt, die sehen so altbacken aus und so steif irgendwie von dem, wie sie gemalt sind. Und bei Canva ist es halt alles mit so Pinselstrichen und so hipstermäßig gemalt, wie in so einem Berlin-Mitte-Hipster-Café sieht das aus. Die Illustration, deswegen kann man die super nutzen. Jetzt vielleicht nochmal zu Miro, weil ich finde, dass Miro da auch irgendwie reingehört in dieses Cluster dieser Tech-Tools. Oder dieser Creative Tools, sag ich mal, Collaboration Creative Tools. Und das ist ja so ein Whiteboard-Tool. Und Miro finde ich wirklich bisher noch unterschätzt. Also es nutzen nicht so viele, wie ich denken würde, dass davon profitieren könnten. Und deswegen wollte ich mal sagen, wie wir es nutzen. Zum einen ist es ein Mega-Tool für Coaches und auch Therapeuten und so. Weil wenn ihr online arbeitet, habt ihr da ein Tool, was sozusagen visualisiert. Also wir haben Familienaufstellungen in Miro gemacht. Da kannst du dir einzelne kleine Figuren raussuchen, kannst sagen, wie die in Beziehung stehen. Siehst beide dieses Tool. Das ist wie, man muss sich das vorstellen, wirklich wie ein Whiteboard oder ein Flipchart, was aber online ist und was beide sehen und was beide verschieben können. Und das macht total Spaß. Und dann haben wir zum Beispiel auch mal so einen Werte-Workshop gemacht über Miro und da hatten wir so ein Board, das war quasi so vordefiniert, auch als würdest du in so einem Workshop-Raum stehen und du hättest schon jemanden gehabt, der da die ganzen Überschriften hingehangen hatte und dann hatte jeder so Post-its von uns, auch alles digital und dann hängst du halt deine verschiedenfarbenen Post-its unter die verschiedenen Bereiche mit den Werten, die du zum Beispiel wichtig findest und ich finde, das geht über Miro viel besser als über alle anderen Tools, also dafür finde ich es super.
So, dann vielleicht noch so zwei kleine Tools in dem Rahmen. Also einmal, weil wir ja gerade gesagt haben, bei Canva und Figma kann man dann so schöne Grafiken erstellen. So, und dann kann man zu Paperless Post gehen und Einladungen verschicken. Und die sehen halt dann aber auch geil aus, ja? Und dann nutzt du nicht irgendein vorgefertigtes Design, was dir da angeboten wird, sondern machst dein eigenes. Philipp und ich haben nächstes Jahr 10-jähriges Hochzeitsdatum und da wollten wir halt so schöne Save the Dates verschicken mit irgendwie in dem Look und Feel unserer Hochzeitseinladung von vor 10 Jahren.
Ja.
Und das kannst du dahin super exportieren. Und was das Tolle an Paperless Post ist, früher dachte ich immer so, nee, so eine richtig wertige Einladung, die muss noch physisch kommen. Jetzt denke ich so, nee, es ist so schön, die Leute können sofort reagieren, die können sofort dir was zurückschreiben. Du kannst auch die Gästeliste mit den anderen teilen. Du kannst darüber das Einladungsmanagement machen, aus wer hat zugesagt, wer bringt welche Kinder mit, wer ist Vegetarier, was weiß ich was alles. Das ist dann nicht noch in 3000 anderen Listen.
Es erspart so viele Schritte Arbeit.
Ja. Es erspart so viele Schritte und es
hat trotzdem
schnell
dieses Offline, was du gerade gesagt hast, finde
ja,
ich, weil
ich
du
auch.
Fängst ja an mit dem Briefumschlag
ja,
und dann
genau.
klickst du drauf und dann
auf.
Öffnet er sich so und dann kommt die Einladung raus. Ist natürlich alles virtuell, aber trotzdem hat es irgendwie was Emotionales, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also das ist noch ein Tool, was ich häufig nutze, auch so für Business-Einladungen, wenn ich irgendeinen Abend da bei mir hoste oder so. Und DeepL, das Übersetzungsprogramm, nutze ich wirklich häufig. Erstens natürlich, weil ich ein Unternehmen in Frankreich habe, mit dem ich sehr viel zusammenarbeite und mein Schulfranzösisch gigantisch schlecht ist und ich da wirklich den gesamten E-Mail-Chat in DeepL tue und dann einfach auf Deutsch antworte, ist in Französisch.
Und ich muss sagen, das ist phänomenal, oder?
Ist
also
phänomenal.
Wie gut das funktioniert, ist unfassbar.
Nein, es ist großartig.
Das ist gar nicht mehr vergleichbar mit Google Translate, sondern
Nein.
das ist so wirklich ein echter Fließtext. Also das ist... Ich finde es krass.
Ja,
das
auch wenn ihr Rechtstexte, krass. Juristische Texte habt, wo ihr sagt, der Vertrag ist auf Englisch gekommen, kannst du den Vertrag da hochladen und kriegst ihn in 1A-Juristen Deutsch. Und andersrum, das haben wir häufig auch bei Startups, wo die Hälfte der Shareholder Englisch, die andere Hälfte Deutsch ist und wo man dann irgendwie sagt, je nachdem, wie die Kommunikation halt ist, man will das nochmal genau auf Deutsch prüfen. Also kannst du auch in der kostenlosen Version benutzen, gibt es dann aber auch eine Profi-Version für die, die das mehr nutzen. Also kann ich total empfehlen.
Ja, finde ich ein super Beispiel. Und dann vielleicht einmal ich weiß, das sind so die langweiligen Topics und gleichzeitig wenn man diesen administrativen Teil nicht ordentlich macht,
ja,
dann
fliegt
nimmt
alles andere
der
um die Ohren.
Hinten raus ja. einem so viel Zeit weg und ja. kreiert so einen Stress vor der Steuererklärung oder vor sonstigen Sachen. Also ich muss wirklich sagen, ich habe es früher gehasst und jetzt bin ich da echt so ein Maniac, was so Buchhaltung und Finanzen und Administration geworden ist. Und zwar nicht, weil ich so liebe, sondern weil ich mir einfach hinten raus die Zeit und den Schmerz sparen will. Und mein liebstes Tool gerade ist die Kontobank. Die hat also
Q-O-N-T-O,
genau.
Ja. Ja.
Und jetzt überhaupt keine Werbung, alle Tools hier drin nicht. Das ist einfach alles, was wir wirklich selber nutzen. Aber die hat die Pentabank übernommen, wo ich Kundin war. Und dann bin ich halt rübergewechselt auf Konto. Und was ich da wirklich mag ist, also erstmal, es ist total gut übersichtlich. Du kannst einige Unterkonten kreieren. Und ich habe immer so ein Sparkonto, wo ich das Geld dann draufpacke, wenn ich was eingenommen habe, dass ich es nicht gleich wieder raushaue in meiner Firma. Da ist ein Sparkonto. Dann gucke ich nur also auf mein Hauptkonto, wo das Spargeld nicht drin ist. Dann kann ich verschiedene Teilnehmerinnen hinzufügen. Also meine Buchhaltung hat dann Zugang zu, meine Assistentin hat dann Zugang zu und haben auch verschiedene Rechte dazu. Dann sehe ich, wie viel Einnahmen, Ausgaben ich habe. Das heißt, ich habe so einen super schönen Cashflow-Überblick, der irgendwie gut gemacht ist. Und mein allerliebstes, ich kann sofort Rechnungen anhängen. Also ich sehe ein Abendessen, was ich bezahlt habe, gleich in der Bank, klicke in der Sekunde, fotografiere ich mit dem Handy in der Konto-App diese Rechnung, wo ich mir den Bewirtungsbeleg geholt habe. Und dann ist es sofort da drin.
Ja,
und
ich hoffe, mein Mann hört
so
zu.
Viel ja. Zeit, weil ich einfach in der Sekunde, ist es halt 5 Sekunden Arbeit, öffnen, ja. Foto machen und dann ist es dafür immer für alle einsichtig, auch für die Steuerberatung drin und du sparst dir richtig Kosten bei der
Nein,
Steuerberatung.
Nein, das ist großartig.
Warte, noch eine Sache, eine virtuelle Kreditkarte gibt es da auch, was ich auch liebe. Also einfach, du kannst
cool.
einer Mitarbeiterin eine Karte geben, ohne dass sie eine Offline-Karte hat, weil die brauchst du meistens auch gar nicht mehr. Und nee. Die hat dann eine virtuelle Karte, sodass sie da Online-Sachen kaufen kann.
Ja, ist mega. Nee, ich habe Philipp neulich nach langer Zeit mal wieder im Büro besucht und dann komme ich da in sein Büro und dann ist sein ganzer Schreibtisch von Bewirtungsbelegen
ja.
übersät und dann dachte ich so, um Gottes Willen, ja.
Ja.
Gut, dass ich hier nicht so oft vorbeikomme.
Ja, ich
also,
glaube,
das heißt,
ich liebe das auch, weil ich das so hasse. Weißt du, dieses
ja,
Reisekostenabrechnungen.
Jeder hasst das.
Ich.
Bewirtungsbelege ausfüllen
ja.
und so.
Und ich
ja.
mache das einfach im Hotel. Ich fotografiere die in der Sekunde, wo ich sie gezahlt habe, ab.
Ja.
Und dann ist es durch das Thema. Du musst sie
ja,
natürlich, ne, 10-Jahres-Pflicht musst du sie trotzdem irgendwo behalten. Aber ganz ehrlich, besser geht's nicht. Und dann geht das Konto direkt zu meiner Steuerberatung. Das ist da ein seamless process. Ich lieb's.
Ja, und was auch jeder hasst, ist Post im Briefkasten in Form von Rechnungen und irgendwelchen nervigen Admin-Sachen.
Ja.
Und das hasse ich so sehr, weil das so der Downer nach jedem Urlaub und Arbeitstag
Wirklich?
Ist, dass du nach Hause kommst und dann so, oh Gott, es geht immer noch weiter.
Voll.
So, und da nutze ich Dropscan seit Jahren und Tagen. Und das ist im Prinzip ein Unternehmen, was deine Post digitalisiert. Du machst einen Nachsendeauftrag. Das heißt, Dropscan kriegt deine physische Post, scannt sie, ohne dass da irgendein Mensch involviert ist und schickt es dir per E-Mail und dann kannst du gleich angeben, oh, bitte diese Sachen direkt an den Steuerberater, meine Assistentin, wen auch immer und die bitte an mich, dann hast du sofort alles digitalisiert, dann hast du keine Post mehr im Briefkasten. Es ist so traumhaft schön.
Ich habe das auch, aber ein anderes.
Es ist so schön.
Also ich habe dasselbe. Aber das heißt bei mir Kajak, also C-A-Y-A. Und ich glaube, dass ich das gemacht habe, weil meiner Meinung nach Dropscan, als ich recherchiert habe, keine App hatte. Und ich finde es ja so schön, so eine App immer für alles zu haben.
Ah ja, okay.
Und da siehst
ja,
du den ganzen Posteingang dann in deiner App drin. Aber es ist de facto genau dasselbe.
Es ist de facto dasselbe.
Ja.
So, und genau. Und wer sagt, Steuererklärung für mich ist sowieso ein Graus, der kann sich ja mal Taxfix angucken, ohne dass wir da jetzt groß ausführen noch.
Mhm.
Aber es gibt so viele Tools, wo man einfach genau das, was Lea gerade beschreibt, Belege sofort digitalisieren, anheften an den Vorgang, direkt an den Steuerberater schicken können. Also da ist wirklich die Welt heute eine andere. Und genau, guckt da einfach mal, was zu euch passt. So, und vielleicht zum Abschluss, Lea, damit wir jetzt hier auch nicht die Leute mit Tools erschlagen.
Vor allem nicht mit Admin-Tools erschlagen.
Mit Admin-Tools.
So,
jetzt nochmal ein Highlight zum Schluss. Und zwar hast du mir so von Google Foto vorgeschwärmt und darunter kann ich mir eigentlich
gar
nur vorstellen, dass das meine Fotos sind, die ich mache auf meiner Kamera. Aber was ist das
ich
genau?
Ich habe es viel zu spät entdeckt. Also
ich
es ist natürlich genauso
ja.
eine Foto-App wie alle anderen auch. Ja, es hat auch keiner. Ich kenne auch niemanden, der es sonst nutzt bisher. Aber ich habe es von einem CTO empfohlen bekommen, einem Befreundeten. Und zwar, Google Fotos ist deswegen cool, weil das eine ist, was ich Hammer finde, ist, du kannst bestimmte Personen markieren und sagen, wenn die auf dem Foto drauf sind, dann wird das Foto in einem Album geteilt, was dein Partner auch bekommt. Das heißt, eure Kinder, wenn die auf dem Foto drauf sind, kommen beide Fotos von beiden in ein geteiltes Partneralbum sozusagen rein. Automatisch. Mhm. Und du kriegst auch so einen kleinen, wenn du willst, so eine Mitteilung, hey, neues Foto von wem auch immer. Ja. Und das finde ich erstmal super schön. Also du kannst einfach, wenn du zwei Eltern bist und beide sind viel unterwegs, dann siehst du deine Kids die ganze Zeit und so. Und das ist total schön. Und das andere, was ich daran auch irre mag, ist, die Suche ist genial. Google ist ja eh so, dass sie ganz, ganz viel KI nutzen. Und wenn du jetzt in der Google-Foto-App zum Beispiel ein Foto brauchst, wo du am Laptop bist, weil du schreibst einen Artikel darüber, über Arbeiten. Ja,
dann scroll ich mir dann Wolf.
Ich weiß. Und bei Google-Foto ist das alles vorbei. Da gibst du einen Laptop und dann kommen alle Fotos, wo du jemals an einem Laptop saßt. Dann gibst du ein Buch und dann hast du alle Fotos, wo du ein Buch gelesen hast, wenn du wieder für dein Bookclub ein Foto brauchst und so. Das ist halt so gut. Deswegen ist es für Social Media die beste Foto-App, also die ich bisher gefunden habe. Ja. Und viel besser als Apple Foto, weil da kannst du wirklich gar nichts mit anfangen.
Nee.
Und dann ist für mich noch eins, ich mag noch Lightroom ganz gerne. Ich habe mir da irgendwann mal so Presets runtergeladen von, glaube ich, Kamuschka, von der Influencerin, also von Carmen Mercedes. Die habe ich mir gekauft und runtergeladen in Lightroom. Und jetzt, wenn ich so Bilder habe, die einfach nicht schön aussehen, weil sie einfach, also normalerweise bearbeite ich nicht viel, weil es mir zu anstrengend ist, aber es war einfach schlechtes Licht oder was auch immer, dann haue ich die in Lightroom rein, packe dann einen Filter drauf, den ich von ihr erworben habe. Da muss ich also nichts selber hin und her schieben, sondern das macht es automatisch. Die sind da drin, sage ich hier, Kamuschka-Filter, den und den. Moody zum Beispiel. Und dann wird da halt ein schönes Moody-Bild draus. Das mag ich also auch gern.
Also Leute, jetzt ist alles dabei gewesen, wie ihr euren Alltag produktiver gestaltet, wie ihr besser ausseht, wie ihr die Bewirtungsbelege auf eurem Schreibtisch in den Griff kriegt, wie ihr keine Post mehr im Briefkasten habt. Wie ihr hoffentlich mehr Zeit für das echte Leben verwendet, weil ihr durch diese Tools Zeit gespart habt.
Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch wieder Liquid vorstellen und viele von euch können sich ja damit identifizieren, dass man sich regelmäßig weiterbilden möchte, man hohe Anforderungen an sich selbst und seine Arbeit hat und das auch auf andere Bereiche des Lebens überträgt. Und je älter man wird, desto mehr Wert auf Qualität in allen Bereichen legt. Aber und das wundert mich manchmal, den gleichen Anspruch und diese gleiche Latte, die wir da hochhängen, das machen wir nicht bei den Finanzen und bei unserer privaten Anlage. Und häufig höre ich dann, dass wenig Wissen oder Interesse oder schlichtweg die Zeit fehlt, sich mit seiner persönlichen Geldanlage zu beschäftigen. Und da kann Liquid Abhilfe schaffen.
Ja, und ihr kennt ja meinen 100-Jahre-Plan. Also ich habe einen Finanzplan für mich selber, wo ich stehen möchte. Und das kann ich nicht erreichen, wenn ich ein Anlageprodukt von der Stange nehme, sondern ich brauche hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen mit persönlichem Ansprechpartner auf Augenhöhe. Und genau das macht Liquid, denn die sind ein moderner digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Sie sind zum Beispiel vom Kapitalmagazin schon 5-mal in Folge als Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet worden und bieten eine persönliche Betreuung auf Augenhöhe und individuelle Anlagestrategien, die an jede Lebenssituation angepasst werden. Und neben dem Zugang zu auch weltweit führenden Private Equity Fonds, die für mich sehr wichtig sind, und Venture Capital Fonds, könnt ihr bei Liquid von jahrzehntelanger Expertise im Wealth Management profitieren und das zu attraktiven Konditionen. Also, ich würde euch empfehlen, euch jetzt sofort einen Moment Zeit für eure Finanzen zu nehmen und Liquid zu besuchen. www.liquid.de/fastandcurious gibt es als Webseite. Liquid wird geschrieben L-I-Q-I-D und dort könnt ihr ganz einfach ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Alle Infos findet ihr dazu wie immer auch nochmal in unserem Linktree. Werbung Ende. Was bewegt uns?
So, nachdem ja die Folge am Sonntag mit Toni Gahn durch die Decke gegangen ist, wo wir uns gegenseitig Karten gefragt haben, was glaube ich unter anderem daran liegt, dass ich gesagt habe, dass meine vorderen Zähne nicht echt sind und ich jetzt schon Angst davor habe, das nächste Mal auf irgendwen zu treffen, weil der mir nur noch auf meine obere Zahnreihe starrt.
Und dann so jeder so mitleidig, so, oh, die sehen aber jetzt ganz gut aus.
Das ist aber schön. Nee, also ein bisschen sieht man's, aber eigentlich ja nicht und so. Also das habe ich mir jetzt ins Haus geholt, aber ist okay. So, und weil das so ein Erfolg war, geht es jetzt einfach fröhlich weiter und wir ziehen jetzt wirklich verdeckt, damit ich jetzt hier Leas echte Reaktion erlebe. So, Lea, was ist das Schwerste an deinem Job?
Boah, was ist das Schwerste an meinem Job? Ich würde sagen, dass das Schwerste ist, dass ich nicht nur einen Job habe, sondern fünf gefühlt. Und da immer wieder die Priorität klarzukriegen und sich so reinzudenken und rauszudenken und zu wissen, wo bin ich gerade und was ist hier der größte Hebel, den ich gerade beitragen kann auf diesem Projekt oder auf diesem Thema oder mit diesen Menschen. Und sich auch alles zu merken, also sozusagen in einem Aufsichtsrat dann wieder, genau, wieder anzufangen von vor 4 Monaten, wo wir die letzte Sitzung hatten und dazwischen man so viel anderes gemacht hat, das glaube ich ist wirklich mit das Herausforderndste. Und ich muss schon sagen, auch die Arbeitszeit, die es braucht. Gestern Abend haben wir zusammen gekocht, danach wollte ich eigentlich Pause machen und dann habe ich gemerkt, dass einfach der heutige Tag nicht geht, wenn ich nicht noch arbeite. Und dann saß ich da bis um 1 und mein Partner war schon ganz, ganz lange eingeschlafen. Und das passiert mir echt öfter. Und dann habe ich so gedacht, ja, nur dadurch, dass ich das dann halt im Jogger abends mache, heißt es nicht, dass es nicht genauso Arbeit ist. Und de facto passen meine Jobs nicht in einen normalen Arbeitsalltag. Also es ist einfach nicht machbar. Das habe ich wirklich dieses Jahr ganz krass realisiert, weil ich so viel optimiert habe und so viel versucht habe rauszunehmen, dass ich einfach gemerkt habe, egal wie sehr ich es optimiere, es sind zu viele Jobs für die normale Arbeitszeit. Und das ist schon, das muss man echt wollen, glaube ich. Das ist eine Herausforderung, wenn das jemand anders machen würde.
Absolut.
Da ist man schon absolut. So, it's a lot. So, Verena, dann ziehe ich dir jetzt eine. Und zwar kommt hier raus, oh, ist eine spannende Frage. Was ist das Nervigste mit dir im Urlaub?
Also ich bin überhaupt nicht nervig.
Das stimmt das wirklich. Das habe ich als allererstes gedacht. Du bist so unfassbar unnervig im Urlaub. Ich kenne wenig Menschen, die so wenig nerven. Ist echt.
Ach, das
so.
Ist ja lieb, dass du das sagst, weil nee, wenn man das selber sagt, ist so. Das ja komisch. Aber also meine erste Reaktion war gerade, also im Urlaub bin ich wirklich nicht nervig. Ich bin sicher im Alltag mal nervig. aber im Urlaub bin ich so entspannt. So.
Ja.
Und ich habe auch keine Agenda.
Ja.
Und ich oktroyiere den Leuten auch nicht irgendeinen Tagesplan auf, aus so, jetzt hat das aber alles hier so zu laufen. Also wenn du so willst, das Einzige, was vielleicht nerven könnte, aber das ist eigentlich auch total defensiv, ist, dass ich so viel lese, dass dann irgendwie Leute sagen, sag mal, leg mal das Buch weg und komm doch mal rüber. Aber das mache ich dann auch, ja. Wenn jemand sagt, leg mal das Buch weg und komm rüber, komme ich auch rüber.
Und das,
aber das könnte man nervig finden.
Selbst das Lesen machst du so unnervig. Also weißt du, wir sind da auf dem Segelboot, wo nun wirklich kein Mensch liest. Und dann hast du da dein Kindle und sitzt da in der Ecke und liest. Und dann kommt irgendjemand, hey, will jetzt jemand schon Bier? Und da bist du trotzdem dabei. Also eigentlich ist das Nervigste mit dir im Urlaub, dass dann nichts Nerviges ist.
Ja, das ist schön. Nein, also das wäre jetzt an dieser Stelle auch wirklich konstruiert
wirklich
gewesen,
so.
Wenn ich jetzt sage,
nee,
da habe ich irgendwelche krassen Macken.
Nee, muss man auch einfach zugestehen, wenn man gar nicht nervig ist.
Wenn man einfach gar nicht nervig ist. Mal gucken, was ich jetzt hier für dich habe. Oh, I like it. I like it. Wer ist dein Celebrity Crush?
Oh Gott.
Aber ehrlich, jetzt nicht irgendwie sagen, ich bin ein Swiftie oder so. Das hast du jetzt schon letzte Folge gesagt.
Nein. Okay, also jetzt kommt's ganz schlimm.
Ja.
Also.
Ich freue mich jetzt schon von dieses Vorkichern. Da weiß ich, es wird jetzt schon so richtig peinlich.
Ja. Also. Also, pass auf. Ich muss aber die Geschichte zuerst erzählen. Warum? Weil die ist die schlimmste. Also, Matthew McConaughey kennen wir ja, ne?
Und ja, super sexy.
Der ist auf jeden Fall, ich finde den mega sexy.
Ja,
und es gibt diese eine absurde Situation in dem Film Wolf of Wall Street. Mhm. Und da macht er so ein Motivationsding mit sich selber. So ein sowas. Und irgendwie finde ich das so mega hot. Es ist ganz schlimm. Wenn ihr euch diese Szene anguckt, die ist so
peinlich. Ja?
Er ist so animalisch vor Leo DiCaprio, ja, und will dem quasi zeigen, wie er sich so für die Deals, für die großen Deals so motiviert. Und es ist so peinlich, es ist so schrecklich. Und gleichzeitig finde ich es irgendwie so hot.
Findest du es hot?
Dass ich so denke, diese Szene, ich finde es also so absurd. Und es hat auch, genau, ich glaube, dieses Animalische, ja.
Wir fragen mal nicht weiter. Wir fragen mal nicht weiter, was so hinter verschlossenen Türen bei dir passiert.
Ja. Nee, finde ich sehr ehrlich. Ganz viele Videos dazu, glaube ich.
Absolut, absolut. Jetzt weiß man, wie man dich kriegt. Oh. So, hier, jetzt bist du wieder dran.
Letzte Frage an dich, Verena. Wem willst du gefallen?
Puh.
Das ist deep,
noch mal so deep shit hier am Ende.
Wirklich so.
Also ich wollte, bis ich 30 war, meinem Vater gefallen.
Ja.
In jeder Ausprägung. Es war einfach immer erst gut, wenn er den Daumen gehoben hat. Es fühlte sich immer erst richtig an, wenn er gelobt hat. Was auch ziemlich unfair für mein sonstiges Umfeld war, weil die konnten mich mit Lob überschütten, aber das galt nicht, bis er nicht in den Reihen sich einreihte. Und das hat er auch leider nicht immer gemacht. Also das hat sicherlich auch viel dann dazu geführt, dass ich die Latte immer höher gelegt habe in der Hoffnung, dass dann sein Applaus kommt. So, und dann hat sich das aber ganz schön mit 30 gedreht. Und ich will nicht sagen, dann war er mein größter Fan, aber dann waren wir einfach wirklich eine ganz große Einheit und dann musste ich ihm nicht mehr gefallen, weil ich irgendwie wusste, der liebt mich, egal wie ich bin.
Mhm.
So, und wem will ich heute gefallen? Also ich glaube, die ganz ehrliche Antwort ist, dass ich panische Angst davor habe, für zu leicht befunden zu werden, nicht genug
Tiefe zu haben.
Tiefe zu haben,
so ein Dünnbrettbohrer.
Zu zeigen, wie schwer Dinge sind und dass ich die richtig dicken Bretter bohre und so. Also ich setze mich da selber so unter Druck, dass ich befürchte, die Antwort ist, ich bin selber meine größte Kritikerin. Also selbst wenn alle schon sagen, Mensch, aber Verena, das hast du doch jetzt gerade wieder ganz eindrücklich bewiesen und jetzt ruh dich doch erstmal aus. Also jetzt denkt doch gerade keiner, dass du nicht wirklich hältst, was du versprichst. Dann hält dieses Gefühl ein paar Tage, dass ich denke, ja, das stimmt, wahrscheinlich kann man jetzt wirklich nicht denken, die kann nichts. Und nach ein paar Tagen denke ich wieder, jetzt muss ich aber eigentlich wieder Beweise dafür sammeln, dass das wirklich so ist. So, und deswegen glaube ich einfach, dass ich selber meine größte, also nicht nur meine größte Kritikerin bin, sondern dass ich mir selbst immer nicht genug gefalle und deswegen immer wieder anlaufe und dann auch gelegentlich mein Leben zu voll packe, um mir selbst zu beweisen, dass es Fundament genug hat.
Also fühle ich total, dass das bei dir so ist. Und gleichzeitig finde ich schon, dass ich das auch, dass du schon mehr und mehr auch sagst, Mensch, das hast du gut gemacht. Und so schlimm war das jetzt auch nicht. Und doch, also weißt du, letztens hast du auch gesagt, Mensch, war ich jetzt bei der Konferenz, vielleicht war ich da nicht gut genug. Und dann ist es aber auch, du bist dann schon tief und dann gehst du aber auch weiter und sagst, weißt du was, aber die nächste ist es wieder und die davor war auf jeden Fall gut. Ich finde, das geht nicht mehr so, du bist da weniger tiefkritisch geworden.
Okay, das ist gut.
Bisschen wohlwollender mit dir selber.
Bin ich ein bisschen lieber mit mir. Ja, das ist ja auch.
Und eigentlich finde ich es auch schön, wenn man sich selbst gefallen will. Also ist ja jetzt besser, als wenn du sagen würdest, meiner Mutter, meinem Mann, meinen Kindern, meinen besten Freunden und allen außen, sondern irgendwie mir selbst ist ja eigentlich wahrscheinlich das, wo wir alle hinwollen.
Ah, das ist schwer.
Uns eher im Außen suchen.
Nee, ich suche mich da sehr im Innen.
Ja, ist doch schön.
In meiner inneren Bibliothek renne ich da den ganzen Tag rum. Ja.
Der Frank Doppheiler hat so einen schönen Satz auf der Konferenz gesagt. Er meinte irgendwie so, die Karriereleiter führt nicht nach außen hoch, sondern ganz tief in dich hinein. Also so, ne? Je tiefer und ehrlicher du wirst, desto mehr kannst du eigentlich daraus machen. Das fand ich ganz schön.
Das ist doch die perfekte Zusammenfassung.
Ja. Und jetzt habe ich auf jeden Fall, ist mir wieder eingefallen, wie dieser Song heißt. Und zwar heißt der The Money Chant. Also der heißt wahrscheinlich
klar,
so, aber so wurde er danach.
Wie sonst.
Es ist so peinlich. Pass auf jeden Fall, ich suche den jetzt bei YouTube kurz und spiele ihn jetzt hier ein. Also mal schauen.
Ja. Ich bin gespannt. Come on. Come on. With a common denominator. Geil, ich sehe dich schon richtig am Schreibtisch, wie du das jetzt
machst. Keep it going. Keep it going.
Okay, ich
sagen, Mann, nein, wir sehen.
Nein, hocherotisch. Hocherotisch. Ja. Also nein, jeder muss ja so ein bisschen seine Macken haben. Das ist deine.
Empfehlung der Woche.
Ja, ich denke, es gibt niemanden, den die aktuelle Lage in Nahost derzeit nicht bewegt und der nicht mit den Worten ringt und versucht, irgendwie eine objektive Wahrheit, einen Faktencheck, mehr Wissen, mehr Inhalte ranzuziehen, weil man sich darin so verloren fühlt und so unwissend und unsicher und die Komplexität nicht greifen kann und es einfach ein Thema ist, was uns gerade alle, würde ich sagen, tagtäglich bewegt. Und was ich in diesen Phasen mache, ist, ich versuche weniger selber zu senden, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Meinung dazu nicht werthaltig genug ist, nicht aufgeklärt genug, sage ich mal, sondern versuche selber dann mehr Wissen mehr anzueignen, einfach für mich selbst. Und da gab es, finde ich, eine ganz aufschlussreiche Dokumentation. In der ZDF-Mediathek ist die kostenlos zu sehen. Die heißt 10 Fakten zur Geschichte des Nahostkonflikts und geht 25 Minuten und gibt de facto einen Überblick, sozusagen fast eher chronologisch und historisch, über die jahrhundertelangen Konflikte und wie die Situation heute überhaupt entstehen konnte, was da vorher passiert ist in der Geschichte. Und mir hat das geholfen, wie auch viele weitere Artikel und Dokumentationen, die es gibt und Berichte, die es gibt. Und gleichzeitig kann keine Dokumentation und kein Fakt irgendwie dieses Grauen auch nur ansatzweise erklären und uns auch nicht unsere menschliche Erschütterung nehmen. Und trotzdem wollte ich sie teilen, weil ich dachte, vielleicht geht es einigen von euch so, dass ihr irgendwie gerade Halt sucht. Ja, das war sie schon wieder, unsere 76. Folge nur zu zweit. Und
so schön, immer zu zweit.
Ja, es hatte es in sich. Also wieder mal eine sehr breite Folge geworden mit unterschiedlichsten Themen und Bereichen und tief und lachend und hoch und breit und alles war drin. Das freut mich auf jeden Fall. Und wir freuen uns weiterhin, wenn ihr uns unterstützt, wenn ihr es teilt, wenn ihr es liked und folgt auf Spotify und Apple. Das ist unsere Währung. Das ist der Kanal, wo ihr uns Feedback geben könnt, dass wir diesen Job weitermachen dürfen. Und jetzt hat Verena das letzte Wort.
Von Adlai Ewing Stevenson. Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in unseren Jahren.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.